SWR 2 zur Person.
Zur Person heute mit dem Liedpianisten Ulrich Eisenlohr, am Mikrofon Kerstin Unseld. In Heidelberg aufgewachsen, lebt Ulrich Eisenlohr heute in Aachen. Er ist einer der namhaftesten Liedpianisten unserer Zeit und unterrichtet als Professor für Liedgestaltung an der Kölner Musikhochschule. Herr Eisenlohr, wir werden dieses Gespräch über Sie und die Musik, die Sie machen, beziehungsweise die Ihnen auch wichtig ist, also wir werden dieses Gespräch mit einer Aufnahme von Robert Schumanns Mondnacht starten auf einen Text von Eichendorff, eine Aufnahme mit dem Bariton Dietrich Fischer-Dieskau aus dem Jahr 1954. Der Liedbegleiter, sage ich jetzt mal bewusst, ist der britische Pianist Gerald Moore. Die Mondnacht mit Fischer-Dieskau, das ist für Sie so eine Art Initiation, hatten Sie mir gesagt. Warum denn?
Das war ein ganz persönliches Erlebnis. Also ich habe früh angefangen mit Musik und das hieß Klavierspielen, Klavierunterricht, Klavierüben. Ich habe das immer gern gemacht, aber die menschliche Stimme, also im klassischen Gesang, war mir eher fremd. Es war so ein bisschen, naja, das klingt alles so künstlich und so gewollt und war nicht so meins. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich 13, 14, hörte ich per Zufall im Radio oder auf einer LP auf einmal dieses Lied mit Fischer-Dieskau. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich habe das einfach gehört und dachte, meine Güte, ist das schön. Und damit war so ein erster Bann gebrochen für mich, was also die Ausrichtung und die Beschäftigung und das Mögen von klassischem Gesang angeht. Deshalb war das mein Vorschlag, das mit in den Anfang zu nehmen, weil es für mich so eine Initialzündung war.
Gerald Moore war hier der Begleiter von Dietrich Fischer-Dieskau im Lied Mondnacht von Robert Schumann. Gerald Moore ist für Sie, Herr Eisenlohr, eine der Persönlichkeiten, die Sie vielleicht auch als Vorbild sehen. Moore, geboren tatsächlich noch im letzten Jahrhundert, also 1899, ist ein Vertreter einer völlig anderen Generation, auch von Liedbegleitern. Einer Zeit, in der der Pianist unbedingt dem Sänger in einem Klavierlied-Duo den Vortritt lassen sollte und gelassen hat. 1963 veröffentlichte er seine Memoiren, die den entsprechenden Titel »Bin ich zu laut?« tragen. Das spricht ja auch für sich. Was hat sich denn in dieser Zeit, die Sie jetzt das Klavierlied gehört haben, selbst machen, begleiten, weiter unterrichten, was hat sich in dieser Zeit in der Rolle der Klavierlied-Pianisten verändert? Vielleicht auch im Selbstverständnis als Klavierlied-Pianist.
Ja, zunächst mal möchte ich sagen, dass Gerald Moore natürlich eine andere Generation ist, aber dass er schon auch mit einer von den ersten war, die die Rolle des Pianisten im Lied neu definieren wollten und aufwerten wollten und es auch getan haben. Also das kam vielleicht nicht so in Äußerlichkeiten zum Ausdruck, aber wenn man seine Aufnahmen hört, auch wenn man seine sehr kompetenten und humorvollen und richtungsweisenden Bücher über das Lied und über seine Arbeit als Liedpianist liest, merkt man, dass er ganz klar schon gesehen hat, dass der Liedpart 50% einer gelungenen Liedaufführung sind und dass das zu realisieren ist. Also von daher, andere Zeit ja, aber es war schon der Beginn dessen, was sich da angebahnt hat und was bis heute geht und wo es heute ganz klipp und klar heißt, es gibt ein Liedduo und die gute, adäquate Aufführung eines Liedes hängt von beiden Partnern wirklich in gleichen Maßen ab. Die Aufgabenverteilungen sind naturgemäß verschieden, aber dieses Begleitende und Mitmachende, das hat sich doch weitgehend aufgelöst in eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Was Ihnen ja auch besonders wichtig ist, also dieses gemeinsame Musizieren, dieses gemeinsame Erarbeiten auch eines Musikstückes im Umgekehrten zu einem solistischen Musizieren, zu einem alleine Musizieren vielleicht auch, unbedingt auch das Lied als eine Art des Kammermusikmachens zu verstehen, das ist Ihnen besonders wichtig. Sie sind in Heidelberg aufgewachsen, hatte ich gesagt, und hier liegen auch die Anfänge Ihrer eigenen persönlichen biografischen Freude am gemeinsamen Musizieren, nämlich zu Hause im Haus der Familie Eisenlohr. Wie muss man sich da vorstellen, haben Sie dort gemeinsam musiziert?
Ja, das war für mich auch so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mit 5,5 oder mit 6 angefangen mit dem Klavierspielen. Es hat mir immer Spaß gemacht. Wir hatten so ein ganz altes, großes, verschnörkeltes Klavier zu Hause stehen. Das klang schön, es hat mir Spaß gemacht. Und eines Tages kam meine Mutter und zeigte mir Noten und sagte, jetzt lernst du mal alles, was hier auf der rechten Seite steht. Und ich habe das dann geübt und dann bin ich wieder zu ihr gegangen und habe gesagt, du liebe Mama, aber das klingt komisch, da fehlt irgendwas. Und dann sagte sie, ja, jetzt gehen wir zum Klavier und das, was fehlt, das spiele ich dir dazu. Und dann fingen wir an, vierhändig zu spielen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und es war für mich so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Da saßen zwei Menschen, jeder tat seines und es wurde eins daraus. Und es hat mich unglaublich glücklich gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand das unglaublich faszinierend und es hat mich nie mehr losgelassen. Und ich habe dann relativ viel mit meiner Mutter weiter vierhändig gespielt und ich wollte dieses Gefühl nie mehr missen. Einfach dieses Aufeinanderhören und etwas tun und plötzlich kommt eine Einheit dabei raus. Es war mir das ganze Leben lang wichtig und ist es geblieben.
Und was haben Sie da zum Beispiel gespielt mit Ihrer Mutter?
Das ging nicht viel über Czerny und Diabelli und ein bisschen Mozart raus, was man so als junger Kerl halt spielt und spielen kann. Es ging dann später ein bisschen in anderen Richtungen weiter. Ich hatte dann einen Klavierlehrer, der hat auch so ein bisschen gejazzt mit mir und mir so Grundzüge beigebracht. Der hat mir dann mal unten einen Boogie-Woogie-Bass gespielt und ich durfte oben improvisieren. Aber es war immer wieder das gleiche Erlebnis, dass da was Gemeinsames dabei rauskommt. Und später ging es natürlich weiter, auch mit Kammermusik. Ich habe eine CD aufgenommen mit den Goldberg-Variationen in der Bearbeitung von Josef Reinberger für zwei Klaviere, was ja eine späte Fortsetzung von diesem Vierhändigspielen war, aber auf einer völlig anderen Ebene. Übrigens grauslich schwierig, wenn man das nicht gewohnt war. Also zwei Klaviere auf dem Punkt genau zusammenzukriegen, ist vom Zusammenspiel her so das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Und wir haben richtig geschwitzt, bis wir das Ding im Kasten hatten.
Aber auch diese Art des Musizierens zu Hause, jetzt im Falle von Reinberger, das ist aus der gleichen Zeit im Prinzip, aus der auch der Hauptgroßteil der Lieder kommen, die Sie bis heute ja hauptsächlich spielen. Nämlich aus einer Zeit, in der zu Hause in dem Sinn auch ja die Bühne stand, also da, wo man zum eigenen Vergnügen für sich und die Freunde musiziert hat. Das so gesehen passt das auch in Ihre weitere Lebens- und Schaffenswelt ganz gut rein, dass Sie da in dieser häuslichen Atmosphäre solche gemeinsamen Kammermusikerlebnisse hatten.
Ja, dieses Intime, also nicht auf der großen Bühne sein, sondern von Mensch zu Mensch, unter Menschen untereinander. Das ist so ein Faden, der sich durchzieht in diesem Metier und für mich.
Thank you.
Aber Pianist hört sich auch um und schaut sich natürlich auch um. Sie hatten mir erzählt, dass Sie auch ganz früh schon ganz große Vorbilder hatten. Unter den Pianisten zwei, die Ihnen besonders wichtig sind, hatten Sie mir genannt, die auch Ihre Entwicklung stark beeinflusst haben, wie etwa der rumänische Pianist Dinu Lipati mit seinem wunderbaren kantablen Klang, wie Sie sagten, in all seinen Aufnahmen und auch Clara Haskell mit ihrem natürlichen und unprätentiösen Mozartspiel. Was hat für Sie damals sozusagen die Wahl ausgemacht, warum es solche Pianisten mit diesen besonders feinen und klaren Klangvorstellungen vielleicht auch waren? Wie haben Sie damals sozusagen die als angehender Kollege gehört und sich ausgewählt als Vorbilder?
Kann ich gar nicht so sagen. Das war kein bewusstes Auswählen. Ich habe gehört, ich war nicht so einer von denen, die von morgens bis abends irgendwie Musik laufen haben. Das konnte ich nie haben. Ich brauchte immer auch Ruhe, um innerlich Platz zu haben für meine eigene Fantasie. Aber ich habe doch relativ viel gehört und es gab eben welche, die sind mir haften geblieben und es gab welche, die zogen eher so an mir vorbei. Und was die beiden natürlich verbindet, ist diese, wie Sie sagten, unprätentiöse Art und Weise, an die Musik ranzugehen. Also, dass da jemand ist, der auf dem Klavier singt einmal und der auch oder die auch sozusagen nicht die Musik okkupiert, um sich selbst darzustellen, sondern sich in die Musik rein versenkt und versucht, die Musik und das, was der Komponist vielleicht damit wollte, auf eine möglichst klare und eingängige Weise darzustellen mit seinem oder mit ihrem Spiel. Und das war was, was mich immer am meisten berührt hat.
Auch auf eine Weise uneitel vielleicht? Also sich selber eher in den Dienst eines Werkes zu stellen?
Ja, kann man so sagen. Ich meine, das ist so ein großes Wort, uneitel, aber da ist schon was dran. Ich meine, genau wie wenn man sich CD-Covers anguckt, wer steht im Vordergrund? Auch optisch, der Name des Komponisten oder der Name des Interpreten. Das ist für mich keine Frage, was im Vordergrund stehen sollte. Das Werk und nicht der, der es ausführt.
Wir hören jetzt Clara Haskell in einer Aufnahme mit dem Klavierkonzert D-Moll Köchelverzeichnis 466 von Wolfgang Amadeus Mozart. Das ist Ihre Wahl, die auf dieses Werk fiel. Und warum ist es genau dieses Werk, das Sie jetzt da ausgewählt haben?
Das ist die erste Aufnahme, die ich von Clara Haskell gehört habe. Und mich hat dieses Werk auch einfach sehr berührt, auch mitgenommen, diese Dramatik und diese Melancholie und diesen Dialog zwischen diesem dramatischen Orchesterpart und dem Klavierpart, der da immer wieder beschwichtigend und tröstend versucht einzugreifen. Das war was, was mich sehr fasziniert hat. Auch diese Fähigkeit von Mozart, mit einer kleinen Phrase so unglaublich viel auszudrücken. Eine Geste, ein Gefühl, was man sofort irgendwie versteht, auch wenn man es nicht in Worte fassen kann. Und das fand ich in der Komposition einfach grandios und von Clara Haskell einfach wunderbar gespielt. Was wahrscheinlich auch noch bei dieser Konzertaufnahme für mich so wichtig war. Ich hatte natürlich vorher Mozart-Sonaten gespielt, alleine, ne? Und da kommt ja diese Tiefendimension, wo auch Verzweiflung, Traurigkeit mit drin ist, eher nicht vor. Und plötzlich wurde mir der Mozart nochmal in einer ganz anderen Dimension klar. Und in einer ganz anderen Intensität, auch im Zusammenspiel zwischen Klavier und Orchester. Thank you.
Clara Haskell war die Solistin in dieser historischen Aufnahme von Mozarts Klavierkonzert D-Moll, Köchelverzeichnis 466, mit dem RIAS-Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Ferenc Fritschei. SWR 2 zur Person, heute mit dem Pianisten, mit dem Liedpianisten Ulrich Eisenlohr. Herr Eisenlohr, Konzerterlebnisse sind auch in Ihrer Entwicklung für Sie prägend. Konzerte in Wien mit Maurizio Pollini zum Beispiel, hatten Sie mir erzählt. Mit 18 Jahren erzielte Pollini weltweit Aufsehen als Gewinner des Chopin-Wettbewerbs in Warschau und statt seine Karriere weiter durchzustarten, zog er sich erstmal eine Weile, 2 Jahre sogar, glaube ich, zurück aus dem Konzertbetrieb und studierte und lernte weiter und entwickelte sich auch weiter. Sie haben ihn in Wien gehört, als er wieder auf die Bühne zurückgekehrt war und alle mit seiner Reife und auch mit seiner Qualität seines Spiels in Staunen versetzt hat, als Chopin-Interpret vor allem. Was hat Sie damals an dem Spiel von Pollini, der ja 10, 15 Jahre älter damals nur war, was hat Sie als junger Mann da an diesem Spiel so fasziniert?
Also es war Anfang der 70er Jahre, als ich ihn gehört habe. Ja, er war damals natürlich auch noch jung, schon wieder weltbekannt und man war unglaublich gespannt darauf, was da kam, was da kommen würde. Er hat damals in dem ersten Konzert, wo ich ihn in Wien im Musikverein gehört habe, Schuberts kleine A-Moll-Sonate gespielt, dann die Wandererfantasie und in der zweiten Hälfte die Chopin-Prälude. Ja, was hat mich fasziniert? Da kam ein Mann rein, der war sowas von unscheinbar, dass man dachte, die ich einfach unglaublich faszinierend fand. Und es war wieder was wie das, worüber wir bei Clara Haskell gesprochen haben. Der trat hinter der Musik zurück. Der wurde in dem Moment ja nicht unsichtbar, aber es war völlig klar, er arbeitet in und für diese Musik, der versucht sie darzustellen. Und es war auch wieder diese Mischung aus Uneitelkeit und einer unglaublichen Präsenz und einer Balance zwischen klarer Darstellung von musikalischen Strukturen und trotzdem einer wahnsinnig schönen Tiefe des Ausdrucks. So, diese Mischung von beiden. Ich glaube, das war das, was mich am meisten beeindruckt hat. Und es war dem Mann auch anzumerken, dass ihn das sichtlich mitgenommen hat und dass ihn das angestrengt hat. Und es war trotzdem so grandios, dass der am Schluss dann 10 Zugaben gespielt hat. Also es hörte überhaupt nicht mehr auf. Das war eine Sternstunde für mich.
Wenn wir jetzt eine Aufnahme von Maurizio Pollini für Sie spielen in der Sendung, Herr Eisenlohr, welche würden Sie denn auswählen?
Eine, die für mich auch aus ganz privaten und intimen Gründen wichtig ist und war seine Aufnahme der Fis-Moll-Sonate von Schumann, die ja gar nicht so viel gespielt wird, aber die diese Dramatik im ersten Satz und vor allen Dingen das wunderbare Cantabile wieder in diesem kleinen Adagio-Satz nach dem ersten Satz, wo wiederum das singende Klavier im Mittelpunkt steht und das spielt da einfach unglaublich schön. Deshalb wäre das meine Lieblingsaufnahme.
Dann senden wir die jetzt. Ja. Eisenlohr, warum haben Sie sich denn für ein Schulmusikstudium entschieden? War da früh oder immer schon auch der Wunsch da zu unterrichten oder wie kam denn das?
Nein, gar nicht. Meine Eltern waren beide Lehrer und ich wollte auf keinen Fall auch Lehrer, jedenfalls nicht an der Schule werden. Ich habe Schulmusik studiert, weil ich nicht genau wusste, wo es hingehen sollte mit der Musik. Ich wusste, ich möchte Musik irgendwo in das Zentrum meines beruflichen Lebens setzen, aber in was für einer Art und Weise, es war mir nicht klar. Damals gab es ein sehr gutes Angebot an Schulmusik an der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim. Und ich habe mich dann zunächst mal dafür entschieden, bereue das auch bis heute nicht, weil das war eine unglaublich umfassende musikalische Ausbildung. Also ich hatte nicht nur einen guten Klavierunterricht, ich hatte ausführlichst Harmonielehre, ich hatte Dirigieren, ich hatte einen ziemlich guten Gesangsunterricht, was mir später unglaublich geholfen hat, weil ich finde, ein Liedpianist sollte auch ein körperliches Gefühl dafür haben, wie sich das anfühlt, wenn jemand singt, wenn jemand eine Phrase gestaltet, wenn jemand ein bestimmtes Kontingent von Atem zur Verfügung hat. Und all das habe ich in diesem Studium gelernt und das hat mich als Musiker insgesamt sehr geprägt und mir gute Grundlagen für alles, was danach kam, mitgegeben.
Sie sind dann weiter nach Stuttgart gegangen, an die Musikhochschule dort, zu Konrad Richter in die Klasse, in die Klavierliedklasse. Konrad Richter, der als Liedbegleiter von Hermann Prey und anderen tätig gewesen ist und auch einer der großen Liedbegleiter dieser Zeit war, Liedpianisten. Was hat der Ihnen mitgegeben in dem Unterricht an der Musikhochschule in Stuttgart?
Einfach unglaublich viel, das Allermeiste. Und ich zehre bis heute davon, was ich dort gelernt habe. Ich hatte ja vorher in dem Schulmusikstudium schon auch recht viel mit Lied zu tun. Das ging damit los, dass dann die Kommilitonen zu mir gesagt haben, du spielst ja so gut vom Blatt, kannst du mal mit zum Gesangsunterricht gehen, zu meinem Gesangsunterricht und mich da begleiten. Das habe ich gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Da hat man sich schon auch intensiv auseinandergesetzt, aber im Vergleich zu dem, was ich danach gelernt habe, blieb es doch alles ein bisschen an der Oberfläche. Und bei Richter in Stuttgart war zunächst mal das Entscheidende, finde ich, dass er die richtigen Fragen gestellt hat. Da kamen zum Beispiel oft so halb im Scherz, halb ernsthaft, was spielt und singt ihr heute und warum? So. Ja, warum eigentlich nicht? Aber das ist ja so ein unglaublich wichtiger Impuls zu fragen, warum tust du das? Warum führst du dieses Lied auf? Warum ausgerechnet das, nicht was anderes? Geht es um Repertoire? Geht es darum, dass dich da was Bestimmtes fasziniert? Oder dass du was zeigen möchtest, dass du was mitteilen möchtest? Warum machst du das? Das war für mich eine ganz wichtige Frage. Und die führte natürlich auch direkt sozusagen ins Verständnis des Liedes hinein. Nicht nur, warum tust du das, sondern warum tut der Komponist das an dieser Stelle des Gedichtes? Wie hängt der Text, die sprachliche Struktur mit der musikalischen zusammen? Wie findet das zu einem neuen Ganzen? Dieses Verständnis dafür, wie das miteinander verzahnt ist und dass das alles, wenn es gute Kompositionen sind, seine Richtigkeit und seine Notwendigkeit hat, das habe ich da gelernt. Und das ist für mich bis heute die zentrale Sache zum Verständnis und zu guten, adäquaten Aufführungen, dass man diese Verzahnung versteht.
Hat Herr Richter auch mit den Sängern so gearbeitet oder nur mit den Pianisten? Oder war es damals schon so, wie man das heute eigentlich an der Musikhochschule macht, dass man mit den Duos zusammenarbeitet?
Es wurde immer im Duo gearbeitet und Konrad Richter hat sich mit den Sängern 50-50 beschäftigt im Unterricht, konnte auch ganz gute Tipps so ein bisschen in Richtung, wie man gesanglich an bestimmte Dinge rangeht, geben. Es war immer auch miteinander verzahnt. Es war nicht hier oder das. Es gehörte immer zusammen und es war gut und richtig so. Der Unterricht war immer offen und ich war 2,5 Tage jede Woche drin gesessen, habe zugehört und durchs Zuhören mindestens genauso viel gelernt wie durch selber tun.
Wir hören nun eine Aufnahme mit Konrad Richter, Ihrem ehemaligen Professor. der als Liedbegleiter von Hermann Prey tätig war. Und Sie haben sich, Herr Eisenlohr, ein Lied von Hugo Wolf ausgesucht, eigentlich genauer zwei Lieder von Hugo Wolf aus den Eichendorff-Vertonungen, Der Soldat und Verschwiegene Liebe. Warum gerade diese beiden oder warum gerade die Eichendorff-Vertonungen?
Die Eichendorff-Vertonungen, jetzt zuerst, weil ich diese Aufnahme von Prey und Richter kannte, schon lange kenne und die besonders liebe. Wolf ganz allgemein, weil da ja die Verknüpfung zwischen einerseits Gedicht und Gesangspart, aber auch vor allen Dingen die Verknüpfung zwischen Gesangspart und Klavierpart so weit vorangetrieben ist und so eng verzahnt ist wie bei keinem anderen Komponisten davor und ich glaube auch nicht danach. Also man kann ein Brahms-Lied ohne Probleme mit Geige statt mit Gesang spielen. Es gibt ein komplettes Musikstück. Bei Wolf funktioniert das nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Da ist immer der Text integraler Bestandteil und der Klavierpart integraler Bestandteil dessen, was der Sänger macht. So. Und in diesen beiden Liedern ist das wunderbar miteinander verknüpft. Verschwiegene Liebe fängt mit einem Gesangspart im Klaviervorspiel an. Das ist nichts anderes als eine wunderbare Melodie, die der Sänger dann einfach weiterführt. Aber es ist eine Einheit. Und das finde ich so schön, hier diese Verknüpfung wirklich in einer melodischen Phrase fast zu hören. Und bei dem Soldat, bei dem kurzen Ding, das ist so eine, ja, das geht schon in die dramatische Musik, in die opernhafte Musik. Dieses ganz kurze, komprimierte, gefährlich, schnell, raus, flüchten. Die Liebe spielt irgendwo auch eine Rolle. Und diese ganze Thematik, die in jeder Oper von A bis Z vorkommt, wird hier auf anderthalb Minuten komprimiert. Das finde ich, das ist unglaublich toll.
Dann hören wir uns das an. Konrad Richter am Klavier begleitet Hermann Prey in zwei Eichendorff-Liedern von Hugo Wolf.
Ist auch Schmuck nicht mein Rösslein, so ist's doch recht klug. Trägt im Finstern zu nem Schlösslein, mich rasch noch genug. Ist das Schloss auch nicht prächtig, zum Garten aus der Tür, tritt ein Mädchen doch allnächtig, dort freundlicher für. Und ist auch die Kleine nicht die Schönste auf der Welt, so gibt's doch just keine, die mir besser gefällt. Und spricht sie vom Freien, so schwing ich mich auf mein Ross, ich bleib im Freien. Und sie auf dem Schloss.
Es wäre zwei zur Person heute mit Ulrich Eisenlohr. Herr Eisenlohr, ein Studium fängt früher an als mit dem Studieren eigentlich, zumal ein Studium von Musik und Lyrik. Es war wohl Ihr Deutschlehrer, der Ihnen das erste Mal die Schöne Müllerin, den Liedzyklus von Franz Schubert näher gebracht hat. Ist das in der Schule, zu Schulzeiten schon passiert? Hat man damals Schöne Müllerin im Deutschunterricht gemacht oder wie war das?
Nein, das hat man nicht im Deutschunterricht gemacht. Es ging einfach so, dass dieser Deutschlehrer, der Herr Lechleiter, war für mich ganz wichtig, weil er mich auch an die Lyrik rangebracht hat und mir vermittelt hat, was das für eine tolle Sache ist. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Er war ein begeisterter und guter Hobbysänger. Und er wusste, dass ich gut Klavier spiele und dann sagte er irgendwann mal, weißt du was, komm doch mal nachmittags zu mir, wir singen ein bisschen was zusammen und du begleitest mich. Und dann hat er da die Schöne Müllerin mir gegeben und wir haben daran gearbeitet und es hat mir großen Spaß gemacht. Und wir haben das dann, glaube ich, auch in kleineren Konzerten vielleicht nicht ganz aufgeführt, aber das war so mein erstes direktes Erleben im Konzert als Liedpianist. Die Sprache dieser schönen Müllerin, die Gedichte, es war mir damals noch fremd, so das mit Busen und Bächlein war mir etwas, muss ich sagen, vielleicht ein bisschen peinlich. Aber das gesamte Musikmachen und wiederum dieses Gemeinsame war einfach schön.
Wir hören jetzt eine Aufnahme von der schönen Müllerin aus dieser Zeit. Fritz Wunderlich singt das Lied Wohin aus Schuberts Liederzyklus Deutschverzeichnis 795, die schöne Müllerin.
Ich hört ein Bächlein rauschen wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach.
Fritz Wunderlich war der Interpret des Liedes Wohin aus dem Zyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert. Am Klavier begleitet Hubert Giesen. Das hat man damals so gehört, haben Sie mir gesagt. Was hören Sie denn heute in dieser Aufnahme?
Natürlich eine überirdisch schöne Stimme, einen Menschen, der sich sehr bewusst mit diesen Liedern auseinandergesetzt hat. Ich meine jetzt Fritz Wunderlich und einen Pianisten, der ganz genau weiß, worauf es ankommt, wo er unterstützen, wo er führen muss. Ist eine sehr schöne Aufnahme, ist nichtsdestotrotz sicher eine Aufnahme, die von der Stilistik her jemand heute bei einem Wettbewerb oder auch auf einem größeren Konzertpodium um die Ohren gehauen kriegen würde, weil es doch ein sehr starkes Primat des rein Sängerischen ist und der Darstellung der schönen Stimme. Also da geht man heute, ohne das werten zu wollen, anders mit der Balance zwischen schöne Stimme und Sprache um und legt wesentlich mehr Wert doch auf die sprachliche Seite in der Balance von beidem.
Da sind wir wieder an dem Punkt, dass man das heute viel stärker als kammermusikalisches Kleinkunstwerk sozusagen betrachtet und nicht so sehr als eine Präsentation von Gesanglichkeit oder von Stimme, wie Sie sagten, auch von schöner Stimme. Wie hätten Sie denn mit Fritz Wunderlich dann gearbeitet? Hätte man sozusagen mit ihm wie einen modernen Liedsänger arbeiten können?
Naja, soweit ich mich erinnern kann, hat Hubert Giesen darüber ja auch mal berichtet in seinen Memoiren. Und er war genau auf dieser Schiene, dass er den Fritz Wunderlich dahin bringen wollte, mehr Gewicht auf das Wort zu legen und auch mal vom schönen Gesang wegzugehen. Er ist da sicher ein ganzes Stück weit gekommen. Ob man viel weiter mit Fritz Wunderlich gekommen wäre, weiß ich nicht. Das möchte ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Ich möchte es auch nicht kritisieren oder sowas. Also einfach diesen Menschen singen zu hören, ist nach wie vor ein unglaubliches Erlebnis.
Ja, aber es ist doch wirklich auch schön zu sehen, wie sich das stilistisch doch sehr weit weiter bewegt.
Auf jeden Fall.
Vielleicht geht es ja auch da mal wieder hin zurück, weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder auch Zeitströmungen und natürlich auch einer gewissen Erkenntnis aus dem Vorherigen oder auch aus einer geschmacklichen Veränderung. Das bleibt nicht stehen, es lebt die Interpretation von Lied, glaube ich, und verändert sich einfach immer weiter. Wir werden da vielleicht auch nochmal auf so eine Form von Aktualität von Liedgestaltung nochmal zu sprechen kommen.
Ja, ja.
Das klavierbegleitete Kunstlied ist zu Hause im 18. und 19. Jahrhundert ganz stark. Also grob gesagt ist es davor und danach natürlich auch da, aber irgendwie ist das so 18. bis 19. Jahrhundert ist so die Hochzeit des Klavierlieds. Es gehört irgendwie auch in die Zeit, in der es entstanden ist, wie keine andere Musikgattung vielleicht. Ein Streichquartett, finde ich immer, kann man viel ungenierter auf eine ganz große Bühne präsentieren. Ein Streichquartett ist vielleicht auch erstmal für einen Kammerrahmen komponiert wurde als ein Lied. Man muss wirklich auch bei der Interpretation der Lieder, finde ich, diesen Kontext immer mitdenken, in dem die entstanden sind. Lieder sind in diesem Sinne ja auch nie absolut. Wir hatten es davon, sie sind ganz stark mit dem Text verbunden, aber sie sind vielleicht auch mit dem Raum, in dem sie mal gewohnt haben sozusagen oder aus dem sie entstanden sind, verbunden. In ihrer Zeit, in ihrer Sprache auch natürlich, die auch nicht mehr unsere Sprache heute ist.
Ja, das Lied ist ja in diesem Punkt was ganz, ganz Singuläres eigentlich. Denn es entsteht aus etwas, was vorher da ist, wie Sie schon gesagt haben, dem Gedicht, etwas völlig Neues. Also da gibt es einen Dichter, der berührt wird von einer Abend- oder Morgenstimmung, von einem inneren Gefühl, von einer Atmosphäre, von einem Geschehnis, das er beobachtet. Und er schreibt ein Gedicht darüber. Und dieses Gedicht steht für sich alleine. Es ist ein Kunstwerk, das in sich ruht. Das ist was komplett anderes als ein Opernlibretto, was für den bestimmten Zweck geschrieben ist. Das Gedicht hat sein Eigenleben. Und irgendwann mal später kommt ein Komponist, liest dieses Gedicht und wird vom Gedicht berührt und schreibt eine Musik dazu. Und dann entsteht aus diesem ursprünglichen Gedicht und der Musik, die dazugefügt wird, etwas komplett Neues. In dem, wenn es eine gute Komposition ist, Sprache, Gedicht, Lyrik, musikalische Struktur, musikalische Empfindung, musikalische Syntax eine Synthese eingehen, die eben, wie gesagt, was vollkommen Neues schaffen. Und dann kommt irgendwann ein Interpret oder ein Interpretenduo, das von dieser Musik gerührt wird und das beschließt, wir möchten das gerne aufführen. Und dann muss man beginnen, in der Probenarbeit sich mit diesem Zwitter, ich nenne es jetzt mal so, obwohl es ein bisschen komischer Ausdruck ist, sich mit diesem neuen Kunstwerk auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist ganz wesentlich, wie wir das vorhin auch schon bei Richter und dem Liedunterricht angesprochen haben, es ist ganz wesentlich, diesen Zusammenhalt zwischen Text und Musik, zwischen sprachlicher und musikalischer Struktur wirklich zu verstehen und zu erfassen. Warum schreibt der Komponist an dieser Stelle eine Modulation? Warum schreibt er dieses Vorspiel? Warum nimmt er dieses Tempo? Warum kommt hier ein neues Tempo? Oder weiß ich, alle diese Dinge geschehen ja nicht zufällig. Und meine Meinung ist, dass für mich als Ausführenden eigentlich der Komponist eine Interpretation des Gedichtes mir gibt, an die Hand gibt. Ich muss die verstehen lernen. Und wenn ich sie verstanden habe, muss ich eigentlich nicht mehr sehr viel selbst interpretieren. Ich habe ja alles, was ich brauche dazu. Natürlich wird es immer noch persönlich gefärbt sein, aber das ist für mich der Prozess, der dahin geht. Wenn ich zu früh bin bei einfach mal durchhören und sagen, ja, ich empfinde das so oder so oder so, kommen wir schnell in einen Subjektivismus, der vielleicht eine ganz schöne Aufführung hervorbringt, aber vielleicht nicht unbedingt sehr nah an dem ist, was dem Dichter und vor allen Dingen dem Komponisten innerlich vorgeschwebt hat, als er dieses Kunstwerk geschaffen hat.
Heute für und für um mein
man sich, Herr Eisenlohr, wie Sie mit klassischen Klavierliedern befasst, tun sich ganze Welten auf und verschiedene Verknüpfungen und Wechselwirkungen. Wir hatten über die Wechselwirkung zwischen Wort und Ton, also Lyrik und Musik, schon viel gesprochen. Aber da ist ja auch noch viel, viel mehr dahinter. Das gibt politische Aspekte, psychologische, philosophische, zeitgeschichtliche. Welche Rolle spielen denn diese Wechselwirkungen bei Ihnen als Interpret oder auch als Lehrer oder auch als Zuhörer natürlich? Diese verschiedenen Blickwinkel, wenn Sie sich den Liedern nähern oder vielleicht auch Programme zusammenstellen?
Da sind wir wieder beim Thema Aktualität, nicht? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite anknüpfend das, was wir eben beschrieben haben, diese Impulse, die immer weitergehen. Und jetzt geht's hier um Verknüpfungen in verschiedene Richtungen. Eben, wie Sie sagen, Psychologie, Geschichte, Politik. Und all diese Verknüpfungen können uns, wenn wir einen guten Blick und einen genauen Blick drauf werfen, auch wiederum diese Aktualität vor Augen führen. Also es geht ja nicht nur um emotionale, innere Zustände. Es geht zum Beispiel auch um zeitgeschichtliche Aussagen. Wenn wir bei der Winterreise bleiben, die Krähe war in der Wiener Zeit von Franz Schubert ein Synonym für den Spitzel, der in der Kneipe gesessen ist und seine Ohren gespitzt hat, was die Leute um ihn herum so erzählen und ob sie auch frühere Gedanken verbreiten. Das war die Krähe. Und das wusste jeder, der das Lied von Schubert und den Text von Wilhelm Müller gehört hat. Und das ist so ein kleines Beispiel dafür, wie stark manche von diesen Liedern und Texten auch in der Zeitgeschichte verankert sind. Und natürlich, wenn es um Meinungsunterdrückung und Spitzeltum geht, was könnte aktueller sein als heute in vielen Ländern der Welt?
Schuberts Musik hat für Sie auch immer wieder eine große und besondere Bedeutung. Auch ein Schubert-Werk steht auf der Liste derjenigen Musikstücke, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen sind und das Sie mir für diese Sendung aufgeschrieben haben. Wir hören jetzt den langsamen Satz aus Schuberts A-Moll-Quartett, den Satz mit dem Rosamunde-Motiv. Wie schafft es denn so eine Musik an Ihr Herz, Ulrich Eisenlohr, zu wachsen? Was schafft denn diese Verbundenheit zu dieser Musik, jetzt speziell diesem Streichquartett?
Das sind wieder zwei, drei verschiedene Impulse von verschiedenen Seiten. Eins geht wieder ein bisschen in meine Geschichte zurück. Ich habe schon während meiner Schulzeit und auch während meiner Studiumszeit wahnsinnig gern Streichquartett gehört. Es gab in Heidelberg eine wunderbare Kammermusikreihe in der alten Aula, perfekter Ort für Kammermusik jeder Art. Und da habe ich wahnsinnig gute Streichquartettkonzerte gehört. Bossart, Trio, auch Alban Berg Quartett, andere. Wiederum gemeinsames Musizieren, in Dialog treten mit dem musikalischen Partner. Das war das, was mich so fasziniert hat. Und was mich nie losgelassen hat bis heute. Ich genieße es oft, mal Musik ohne Stimme zu hören als Ausgleich. Der andere Impuls ist eben, dass gerade in diesem Satz wiederum das Cantabile so wahnsinnig im Vordergrund steht. Das Gesungene auch in der Instrumentalmusik und natürlich die Verknüpfung dieses berühmten Rosamunde-Themas in aller Ecken und Enden von Schuberts gesamtem kompositorischen Schaffen überhaupt nicht. Also es kommt dieses Thema wieder vor in den Klaviervariationen in B-Dur. Das Rosamunde-Thema hat er nochmal versteckt in einem wunderschönen späten Lied, das heißt Der Winterabend. Da kommt es aber nicht am Anfang, sondern irgendwo gegen Ende des Liedes plötzlich an einer ganz besonderen Stelle rein. Dann gibt's natürlich den damit verknüpften Wandererrhythmus, der in Dutzenden von Werken wieder auftaucht und immer wieder ganz elementare Dinge in Schuberts kompositorischem Schaffen zum Ausdruck bringt. Das sind so die Verknüpfungen, die mir das besonders wichtig machen.
Thank you.
Sie hören SWR 2 zur Person mit dem Liedpianisten und Professor für Liedgestaltung Ulrich Eisenlohr. Franz Schubert selbst war ja im Prinzip sowas wie der Idealtypus eines Liedbegleiters, so scheint es mir. Weniger als Virtuose am Klavier, als eine Art Virtuose in der Begleitung muss er gewesen sein, vor allem in der Kunst der Verschmelzung zwischen Klavier und Gesangsstimme, zwischen Sänger und Pianist. Darauf haben Sie ja auch hingewiesen in Ihren Kommentaren zu der Schubert-CD, die Sie rausgegeben haben. Da gibt es ein Zitat: Wie Vogel singt, also gemeint ist der Sänger Vogel, mit dem Schubert viel aufgetreten ist, und ich akkompaniere, wie wir in einem solchen Augenblick eins zu sein scheinen, ist diesen Leuten etwas ganz Neues, Unerhörtes. Würden Sie sagen, Herr Eisenlohr, dass Schubert in diesem Sinne ein moderner Liedbegleiter war und etwas ganz Neues auch im Sinne eines Kammermusikformats selber praktiziert hat?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war wahrscheinlich der erste Liedpianist im modernen Sinne. Und es sind ja seine Kompositionen, die diese Konstellation sozusagen schon einfordern, nicht? Es ist ja kein Zufall, dass Goethe seine Kompositionen nicht gemocht hat. Ihm war die Musik zu stark. Aber das war genau Schuberts großes Plus, dass er nicht mehr, also diese dienende, akkordstützende Begleitung schreiben wollte, sondern gesagt hat, das Klavier bringt einen entscheidenden Anteil für das Gesamtwerk, für die Ausleuchtung des Gedichts hinein. Ansonsten hätte ein Erlkönig auf die Art und Weise nicht entstehen können. Und diese Art der Komposition fordert ja eigentlich auch schon diesen modernen Typus des Liedpianisten, nicht? Dass der in der Tradition des 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. dann vielleicht ein bisschen nach hinten geschoben wurde, nach dem Motto, mach mal nicht zu viel Aufstand, ich bin hier die Hauptperson von der Seite des Sängers. Das mag ja sein, aber seit Schubert ist diese Konstellation zwischen Klavier und Gesang im Lied auf Augenhöhe. Und sie hat es eigentlich nie mehr verlassen.
Das kann wahrscheinlich auch keiner so fundiert behaupten wie Sie, der diese Lieder in einer großen deutschen Schubert-Edition herausgegeben hat, alle 630 Klavierlieder von Franz Schubert in einem riesengroßen Projekt. Für diese deutsche Schubert-Edition haben Sie zwischen 1999 und 2008 in 36 CDs das gesamte Liedwerk von Franz Schubert aufgenommen, also alle rund 630 Werke. Wie fühlt sich denn das an, wenn man durch diese immense Werkfülle erstmal sich durcharbeitet und einen Weg sucht, einen Weg der Ordnung vielleicht auch? Wie war das, dieser große Berg an Werkmaterial sozusagen?
Naja, man musste am Anfang ein Ordnungsprinzip finden. Und da war für mich und für meinen damaligen Kompagnon Stefan Laux der Ausgangspunkt ganz klar: Es soll eine Ordnung nach Dichtern und Dichtergruppen geben. Diese Sortierung ist von Schubert ja im Übrigen auch selbst vorgegeben, denn er hat seine ersten zwei Sendungen von Liedkompositionen, die er an Goethe geschickt hat, in derselben Weise geordnet. Also er hat ihm geschickt Vertonungen von Goethes eigenen Gedichten, aber auch von anderen Dichtern, zum Beispiel aus der Gruppe der Dichter der Empfindsamkeit. So war das für uns eine ganz naheliegende Sache, die diese Gesamtaufnahme zu strukturieren. Und es hat sich dann immer mehr auch rausgestellt für mich, dass das eigentlich das ist, was am meisten Sinn macht. Erstens, weil Schubert in den ungefähr 15 Jahren, in denen er Lieder komponiert hat, verschiedene Dichtergruppen bevorzugt hat und bevorzugt vertont hat und später wieder beiseite gelegt hat und dann auf andere Dichtergruppen übergegangen ist. Also es begann mit Schiller, Ossian, Macpherson, große Geschichte, und den Dichtern der Empfindsamkeit. Das sind die ersten über 100 Lieder, die er geschrieben hat, bevor die Riesenrevolution von Erlkönig und Gretchen am Spinnrade kam 1814 und 1815. Es wird oft so dargestellt, als sei das sozusagen eine Bombenexplosion gewesen aus dem Nichts. Aber das stimmt eigentlich nicht. Das hat sich vorbereitet in allem, was Schubert vorher komponiert hat. Dann stand Goethe im Mittelpunkt, so ab 1814, 1815, wo er, ich glaube, die meisten Lieder hat er von Goethe vertont. Schiller spielt auch noch eine Weile eine Rolle. Dann kommt Meyerhofer, sein Freund und Kompagnon, kommt dazu, von dem er auch über 30 Lieder, Gedichte vertont hat. Dann hat er sich von dem allen mehr oder weniger abgewandt und Anfang der 20er Jahre sich auf die Dichter der Romantik fokussiert, also die Schlegelbrüder und viele andere aus dieser Richtung, die damals die aktuellen modernen Dichter waren. Und in seiner späten Zeit geht es dann vor allen Dingen um die österreichischen Zeitgenossen und um Gedichte aus seinem Freundeskreis. So, das gibt so eine grobe Einteilung, die eigentlich sehr gut funktioniert. Und was man sehr schön damit verfolgen kann, ist, dass Schubert auch die Art und Weise zu komponieren verändert mit seinen Dichtern. Also die Kompositionsweise, die Stilistik ist beispielsweise in den Kompositionen der romantischen Dichtern eine ganz andere als bei den Goethe-Vertonungen oder als bei den späten Vertonungen seiner österreichischen Zeitgenossen. Auch das gibt wieder eine Einteilung, wo man sieht, Schubert hat sich mit seinen Dichtern mitentwickelt als Liedkomponist. Sehr spannend zu beobachten.
So bekommt man dann auch eine ganz intensive Chronologie hin, also die sich eigentlich an einer künstlerischen Entwicklung auch orientiert. Das ist ein, glaube ich, ein Sonderfall auch bei Schubert, dass man diese Werkgruppen mit den Dichtern und der Zeitschiene sozusagen übereinander legt. Andere Komponisten haben wesentlich stärker mal das und mal jenes. Da würde das vielleicht nicht so funktionieren in dieser Sortierung.
Bei Wolf ist es ja zum Beispiel auch so, dass diese Dichtergruppen so ganz extrem ausgeprägt sind, außer bei den ganz frühen Liedern. Aber das hat eigentlich weniger mit Chronologie zu tun, sondern einfach damit, dass er nur hochwertige Dichtung sich gewählt hat für seine Vertonungen und da auch schon stilistisch unterschiedlich ist, ob er jetzt Mörike vertont oder Goethe vertont. Das ist eine andere Art zu
komponieren.
Vertonen, ja, genau. Zu komponieren. Ja.
Das Besondere an Ihren Schubert-Aufnahmen, Herr Eisenlohr, ist auch, dass Sie für die Lieder nach Dichtern der Empfindsamkeit einen Hammerflügel als Instrument gewählt haben. Die Entscheidung über das Begleitinstrument orientiert sich am Gedicht sozusagen oder an der Zeit, in der Schubert diese Gedichte jeweils vertont hat. Wie entscheiden Sie denn die Wahl des Instruments? Wo machen Sie da die Grenze oder wann sagen Sie, oh nein, dieses Lied klingt besser auf einem anderen Instrument? Wie passiert da diese Entscheidung?
Also in Bezug auf die Schubert-Gesamtaufnahme war das eine sehr pragmatische Geschichte. Wir haben die Edition angefangen mit den ersten Aufnahmen von Winterreise und Schwanengesang und Schöne Müllerin auf modernem Flügel. Und da war überhaupt noch keine Idee, da irgendwie auch historische Tasteninstrumente ins Spiel zu bringen. Als das dann so weiterschritt und ich in der Zeit auch angefangen habe, mich intensiv mit dem Fortepiano auseinanderzusetzen, dachte ich, es wäre doch schön, wenn man dieses Instrument irgendwo in dieser Reihe auch mal mit ins Spiel bringt. Und da schienen mir die Lieder nach den Gedichten der Dichter aus dem empfindsamen Zeitalter eigentlich die passendsten. Nicht diese Vor-Goethe-Zeit, in der diese Gefühligkeit, diese große Gefühlswelt so eine enorme Rolle gespielt hat in diesen Gedichten, die korrespondiert sehr schön mit dem Charakter und der Art und Weise dieser Fortepiano-Instrumente aus der Zeit, die auch nicht wie unsere neuen Instrumente auf einen möglichst objektiven Klang ausgelegt sind, sondern die sozusagen gebaut sind, um persönlich zu klingen. Da klingt die Bassregion anders als die Mittellage. Und die Mittellage hat wieder einen ganz anderen Klang als der Diskant. Und so soll es auch sein. Und das passt für diese Art der Lieder auf diese Dichter eigentlich besonders gut. Aber wie gesagt, die Entscheidung war pragmatisch da in dieser Sparte reinzugehen mit den historischen Instrumenten.
Wir hören uns jetzt mal die ganze Bandbreite dieser klanglichen Möglichkeiten auf dem Fortepiano an und gehen da auch durch das Schubert-Schaffen so ein bisschen wiederum chronologisch. Zunächst hören wir uns einen der Geistertänze an, auf ein Gedicht von Friedrich von Mattheson. Ein Fragment ist das in verschiedenen Bearbeitungen. Was ist denn das für ein Lied? Wie ist das so angelegt oder was ist denn da noch übrig sozusagen? Was haben Sie draus gemacht?
Na, das ist ein Gruselschocker, fertig. Ne? Das Gedicht von Mattheson ist so ausgelegt, also ein Danse macabre, ein Geistertanz, der was sehr Gruseliges hat, aber irgendwie auch einen gewissen Humor durchblitzen lässt. Und ich finde es so spannend, also gerade diese zwei frühen Fassungen, die ja Fragment geblieben sind, bei Schubert zu hören, weil er da so als, ich weiß nicht, wie alt war er, 14, 15, als er das geschrieben hat, seiner Fantasie absolut die Zügel schießen lässt und sich überhaupt nicht schert, passt das noch auf den Flügel drauf, kann das eine Stimme realisieren, der hat einfach was im Ohr gehabt und hat drauf loskomponiert. Vielleicht auch so ein bisschen als Gegenreaktion auf den strengen, formal ausgerichteten Unterricht, den er zu der Zeit beim Salieri hatte.
Die bretterne Kammer der Toten erbebt, wenn 12-mal in Hammer die Mitternacht hebt. Rasch tanzen und Gräber und morsches Gemein, wie luftigen Schweber in sausenden Hain. Rasch tanzen um Gräber, wir luftigen Schweber, wir tanzen um Gräber den sausenden Hain.
Ulrich Eisenloh spielte am Fortepiano den Geistertanz Nummer 2, Schuberts Lied oder Fragment eines Liedes nach einem empfindsamen Gedicht von Mattheson. Die ganze Spannbreite des Fortepianos bzw. von Schuberts Liedern auf dem Fortepiano gespielt, die Sie, Herr Eisenloh, begleitet haben, sieht man schön am nächsten Lied, das Sie ausgewählt haben. Die Mutter Erde heißt dieses Lied, das in Ihrer Aufnahme Wolfgang Holzmeier singt, gemeinsam mit Ihnen. Interpretiert. Nach den virtuosen Geistertänzen ist das jetzt so das lieblich-erdige und man staunt, was aus dem Fortepiano alles für Klänge rauskommen. Warum haben Sie dieses Lied so ausgewählt? Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Ja, ich finde, wie Sie schon gesagt haben, dass die Facetten des Fortepianos hier auf eine ganz andere Art und Weise, nicht im Dramatischen, sondern wiederum im Gesanglichen, in dem, was der menschlichen Stimme nahe ist, so schön rauskommen und hörbar werden. Es hat einen zutiefst humanen Klang, finde ich. Und das korrespondiert ja ganz wunderbar mit diesem Lied, das vom Tod handelt und das sagt, der Tod ist doch gar nicht so schlimm. Man muss sich nur drauf einlassen und sagen, es ist mal Zeit und es kann alles gut sein damit. Und das ist ein Lied, was ich finde, was so den Schubert auch wieder auf eine sehr, sehr persönlich intime Art ausdrückt und was sicher seinem Gedankengängen und seinem Empfinden sehr entspricht. Ich habe es auch deshalb ausgesucht, weil ich es eins von den allerschönsten finde und weil es auch völlig unbekannt ist und weil ich auch finde, dass der Holzmeier das ganz besonders und besonders berührend singt.
Stop.
Wolfgang Holzmeier sang das Lied Die Mutter Erde, Deutschverzeichnis 788. Am Fortepiano begleitete Ulrich Eisenlohr mein Gesprächspartner heute in der Sendung Zur Person. Sie hören das Programm SWR 2. Wir haben viel von der Modernität Schuberts gesprochen, von der kompositorischen, aber auch von der aufführungspraktischen Modernität eigentlich von Schubert, von der Zeitgenossenschaft Schuberts auch für uns vielleicht. Aber Sie haben auch immer wieder Lieder der klassischen Moderne im Programm, also tatsächlich neue Lieder, nicht nur Schubert, auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Und für diese Sendung haben Sie Aufnahmen mit der Sopranistin Ruth Ziesack ausgewählt, mit der Sie immer wieder und seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten. Lieder von Aribert Reimann und Paul Hindemith zum Beispiel.
Das ist mir auch wichtig, immer wieder zu vermitteln bei meinen Studenten in den Konzerten. Das Lied hört nicht bei Strauss auf. Es gibt so viel wahnsinnig Spannendes und Interessantes und es muss weitergehen und es geht weiter. Also zum Beispiel mit dem Hindemith, der gesagt hat, Leute, wir müssen diesen romantischen Schmodder aus den Ohren rausfegen. Wir müssen neue Klänge finden, wie Schönberg das auch getan hat. Und neue Ausdrucksmöglichkeiten, neue Klänge finden, ja. Und das kommt in diesem Lied so schön zum Ausdruck, nicht? Es ist ja auch expressiv, aber es wendet sich einfach weg von dieser romantischen Tonsprache. Und im zeitgenössischen Lied geht es nochmal ganz andere Wege. Aber dieses Weiterführen ist mir unglaublich wichtig. Diese Konzertprogramme mit Schubert, Schumann, Brahms, Ende, finde ich, sind ein bisschen überholt. Natürlich macht man sie manchmal, aber eigentlich ist es gut und wichtig, das, was drüber rausgeht, mit dabei zu haben, und zwar gleichberechtigt.
Um auch so eine Lebendigkeit der Gattung einfach weiter zu demonstrieren und auch zu erleben.
Ja, also wenn man sich anschaut, wie viele Komponisten bis heute, nicht nur in Deutschland, nicht nur Reimann und Riem und die folgenden Generationen sich mit dem Lied auseinandersetzen, sondern überall in Europa, auch in Amerika, das ist einfach sehr lebendig. Es ist sehr unübersichtlich, was passiert, weil es so viele, viele verschiedene Richtungen gibt, von Defragmentierung des Textes bis zu postmodern. Es ist ja alles vertreten, was es an Stilistiken gibt. Aber das ist ja auch irgendwie das Spannende, dass man da immer wieder mal auf Entdeckungsreise geht und was Neues durchliest und durchschaut und sagt, das gefällt uns, das nehmen wir jetzt ins Programm.
Wie St. Franziskus schwebe ich in der Luft mit beiden Füßen. Fühle ich den Grund der Erde, weiß nicht mehr, was das ist. Seid still, nein, redet, singt in mir Mut.
Ruth Ziesack sang aus Paul Hindemiths Liederzyklus Opus 18, begleitet von Ulrich Eisenlohr, dem die heutige Sendung Zur Person gewidmet ist. Herr Eisenlohr, die Zusammenarbeit mit Ruth Ziesack ist für Sie etwas Besonderes. Sie verbindet eine lange künstlerische Tätigkeit, eine gute Zusammenarbeit mit einer Sängerin oder einem Sänger. Wann und wie funktioniert das?
Das ist schwer zu beschreiben. Wenn man sich zum ersten Mal trifft, merkt man, wie vielleicht bei fast allen persönlichen Begegnungen sehr schnell, ob da eine gemeinsame Wellenlänge da ist. Wenn sich die nicht einstellt, ist und bleibt es meistens schwierig. Wenn sie da ist, ist es schön. Man hat eine gewisse gemeinsame Sicht bzw. Hörweise auf Lieder, auf Musik, auf die Art des Musizierens. Man kann sich einpegeln in viele Dinge, oft auch ohne große Worte darüber zu verlieren. Also wenn man bei jedem Stück neu übers Tempo diskutieren muss, dann kann man davon ausgehen, dass die Wellenlänge nicht so ganz gut zusammen ist. Gott sei Dank habe ich oft das Glück gehabt, dass es gut gepasst hat mit Ruth und mit einigen und vielen anderen auch. Das Zweite ist natürlich auch eine gewisse Kontinuität in der Zusammenarbeit. Es ist heute anders als vor 30 Jahren, wo es sozusagen in der Regel feste Liedduos gab. Also Fischer-Dieskau hat eine Zeit lang fast nur mit Gerald Moore gearbeitet oder ganz überwiegend. Und so gab es viele andere Duos. Heute springt man doch eher sehr viel mehr rum und macht mal mit dem oder mit der. Trotzdem schälen sich auch immer wieder feste Zusammenarbeiten über viele Jahre raus. Und die haben dann auch immer was Besonderes, weil man kann auf einen gewissen Erfahrungsschatz auch in der Aufführung, in der Probenarbeit zurückgreifen. Bestimmte Dinge gewinnen eine Selbstverständlichkeit. Und das ist auch eine sehr beglückende Sache. Auch wenn man vielleicht nach ein paar Jahren wieder auf so eine Partnerschaft zurückkommt und was Neues macht mit allen Erfahrungen, mit anderen Menschen, die man dazwischen gemacht hat und das einbringen kann und es trotzdem ganz schön und wie gestern weitergeht, als sei es gestern gewesen.
Mit Ruth Ziesack haben Sie das gesamte Liedwerk von Wolfgang Amadeus Mozart eingespielt.
Das war sehr spannend, weil man kriegt ja immer wieder so diese 5, 6 Schlager von Mozart zu hören oder auch zu spielen und zu singen, die die Leute, die sich mit Lied auseinandersetzen, alle kennen. Aber es gibt ja dann doch ein Gesamtopus von über 30 Liedern und es gibt durchaus da Entdeckungen, wo man sich dann auch wieder manchmal fragt, ja, warum führt das denn keiner auf? Warum ist das denn so in der Versenkung verschwunden? Es gibt Witziges, es gibt Tieftragisches. Es gibt zum Beispiel ein kleines Fragment von 14 Takten. Wie unglücklich bin ich nicht? Das ist wie ein kleiner Ausschnitt oder so ein kleiner winziger Blick mitten in Mozarts Herz vielleicht zu Ende seiner Lebzeiten. Ich wollte das unbedingt aufnehmen, weil ich so was Besonderes finde. Und dieses Gesamtopus an Liedern ist sehr disparat natürlich. Da gibt's ganz frühe Sachen, die sehr konventionell geschrieben sind. Es gibt diese großen Meisterwerke wie Abendempfindung, ganz wunderbar. Sehr spannend, da auf dieses Gesamtwerk an Liedern zu gucken, bei jemanden, wo das Lied doch eher noch eine randständige Funktion oder Position im gesamtkompositorischen Schaffen wie bei Mozart hatte.
SWR2 zur Person, heute mit dem Liedpianisten Ulrich Eisenlohr. Von Alfred Prendl gibt es ein schönes Zitat, der sagte, es gibt Pianisten, die möchten, wenn sie spielen, von anderen nicht gestört werden. Sie genügen sich selbst. Und es gibt andere, die gerne kooperieren, ja, für die das Ensemblespiel maßgebend und musterhaft ist. Und unter diesen gehören die Liedbegleiter zu den Spezialisten. Lassen Sie uns mit diesem Gedanken zu einem weiteren großen Projekt kommen, Herr Eisenlohr, die Lieder von Robert Schumann. Sie haben im Kontext dieser Edition Lieder aufgenommen mit Vokalensembles. Auch Schumann hat diese Idee der Kammermusik im Lied eben in diesen Ensembles noch weitergeführt. Wir hören nun das Lied »Ich bin geliebt« aus dem spanischen Liederspiel von Robert Schumann.
Ich bin geliebt.
Eisenlohr, mein heutiger Studiogast, war der Pianist in dieser Aufnahme aus dem Spanischen Liederspiel von Robert Schumann, das Teil der Gesamtaufnahme von Schumanns Liedwerk ist. Ein Projekt, das 2020 abgeschlossen wird, Herr Eisenlohr. Die Schumann-Liededition geht zu Ende und gleichzeitig beginnt wieder ein Großprojekt. Die Herausgabe, nämlich der Brahms-Lieder, werden Sie in Angriff nehmen. Gewöhnt man sich denn nach einer Weile an solche editorischen Herkulesaufgaben oder ist das jedes Mal wieder ein neuer Berg oder eine neue Freude?
Von jedem etwas. Also es ist immer ein Berg, das muss man sagen. Es ist natürlich auch immer die Vorfreude und das Spannende, sich dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in so ein Gesamtwerk hineinzuarbeiten. Man muss ja auch bei jedem Komponisten neu überlegen, wie organisiere ich das jetzt? Wie mache ich die Repertoire-Einteilungen für die einzelnen CDs? Was macht Sinn? Und ich finde, da muss man immer erst sehr tief in das Gesamtwerk eingestiegen sein, um da wirklich sinnvolle Lösungen zu finden. Für Brahms weiß ich es noch nicht so genau. Es ist eine gänzlich andere Geschichte als zum Beispiel beim Schubert und sie wird auch anders organisiert sein, so in der Gesamtedition. Nichtsdestotrotz, ich freue mich riesig drauf, das in Angriff zu nehmen.
Sind solche Großprojekte und Gesamtaufnahmen zeitgemäß oder eher zeitlos? Würden Sie sagen, das ist wie so eine klingende Bibliothek oder was ist das für Sie eigentlich?
Ja, das ist es auf einer Seite und das Gute daran auch ist ja, dass man ganz, ganz klar und deutlich hier wiederum den Komponisten und nicht den einzelnen Interpreten im Fokus hat und sozusagen als das zentrale Moment, auf das es ankommt, hat. Man kann natürlich argumentieren, in einer Gesamtaufnahme tauchen dann auch immer Dinge auf, wo man sagt, hättest du jetzt vielleicht nicht so gebraucht zum Aufnehmen. Wird auch auf den letzten zwei Schumann-CDs, werden einiges Jugendwerke auftauchen, wo man das Unreife und Unfertige noch absolut hört. Aber in dem großen Kontext finde ich das schon auch wieder interessant, mal zu gucken, wo ist denn das Gefälle zwischen dem Unfertigen oder auch dem nicht ganz auf der Höhe des Genialen sich Befindenden und dem, wo man sagt, ja, das ist einfach große Kunst. Das ist beim Schubert nicht anders als beim Schumann oder beim Brahms. Auch da gibt's Gefälle, Qualitätsgefälle. Das ist so.
Liederabende haben im Konzertleben eine ungebrochene Fangemeinde und junge Musikerinnen und Musiker gründen neue Festivals, wie etwa Lied Basel oder Einrichtungen wie die Liedakademie auch beim Heidelberger Frühling fördern und präsentieren das Lied in besonderem Maße, mit neuen Ideen auch. Gibt es allen Unkenrufen zum Trotz vielleicht sowas wie eine Renaissance des Klavierlieds im Moment?
Es könnte sein und es spricht einiges dafür. In dem Maße, in dem es gelingt und auch passiert, dass man immer wieder die Aktualität dieses Genres in den Fokus stellt. Das geschieht einerseits durch authentische Aufführungen, wo man sich wirklich persönlich einbringt. Das geschieht natürlich auch durch neue Präsentationsformen, die im Moment sehr geliebt und gefragt sind, die ich auch toll finde. Also, dass man diese klassische Konstellation, da steht ein Sänger und da sitzt einer am Klavier und los geht's und damit ist dann auch fertig, aufbricht und sagt, wir schieben Texte rein, wir machen szenische Elemente dazu, wir verknüpfen mit anderer Musik, wir machen bunte Programme mit Orchester oder mit Kammermusik dazwischen, wie man es ja auch zu Schuberts und Beethovens Zeiten getan hat. Alle Genres durcheinander, 3-4 Stunden lang. Wir verknüpfen mit Jazz-Elementen, mit Videogeschichten. Es gibt so viele Möglichkeiten, neue Aspekte zu finden und neue Betrachtungswinkel zu finden. Und wenn wir schaffen, das weiter zu entwickeln und immer weiter dran zu bleiben, dann wird das Lied auch lebendig bleiben. Davon bin ich ganz überzeugt.
Kann das Lied diese doch sehr nach innen gewandte Sprache in Poesie und Musik in unserer profanen Welt, sagen wir vielleicht auch so ein bisschen einer raueren Welt, eine Rolle übernehmen? Vielleicht sogar eine Mission ist jetzt ein starkes Wort, aber so eine Aufgabe übernehmen?
Ich finde ja. Pollini hat mal sich so sinngemäß geäußert. Jetzt kommen wir wieder auf meine Vorbilder zurück. Der war ja auch politisch sehr engagiert und hat immer wieder auch betont, die Musik, die Künstler repräsentieren die Utopie einer Gesellschaft. Nicht das, was ist, sondern wie es sein könnte. Und sie sind ökonomisch gesehen völlig nutzlos, aber eine Gesellschaft ohne Musik, ohne Musiker ist nicht vorstellbar. Die wäre grauenvoll. Und dieser tiefen Überzeugung bin ich auch. Und speziell was das Lied angeht, ja, vielleicht in dem Sinne, dass es die Menschen, wenn es auch nur für 2 Stunden im Konzert ist, zurückzuführen auf sich selbst, in sich reinzuhören, alles, was überflüssig ist, wegzulassen, wie es das Lied ja auch tut, und einfach nur mal bei sich selbst zu sein. Und ich finde, dafür gibt das Lied sehr schöne Möglichkeiten und Impulse, sich dem hinzugeben.
Herr Eisenlohr, ich möchte am Schluss dieser Sendung zur Person noch mal eine Ihrer ans Herz gewachsenen Musiken stellen. Und auf dieser kleinen Liste von besonders ans Herz gewachsenen Musiken ist auch das irdische Leben von Mahler. Überhaupt steht da, von Gustav Mahler lieben Sie eigentlich alles, aber das irdische Leben ganz besonders. Aus welchem Grunde? Was ist das Besondere am irdischen Leben für Sie?
Die Aktualität. Und weil es so ein bisschen im Fokus sozusagen komprimiert zeigt, was ich wichtig finde in der Auseinandersetzung mit dieser Materie. Also muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich habe über dieses Lied immer wieder Diskussionen mit Sängerpartnern und mit Studenten, weil es geht ja darum, da gibt's ein Kind und eine Mutter und das Kind sagt, ich habe Hunger, bitte beschaff mir was zu essen, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Und die Mutter sagt zuerst, warte nur, morgen wollen wir ernten geschwind. Dann sagt das Kind, ich habe Hunger. Dann sagt die Mutter, ja, warte nur, morgen wollen wir dreschen geschwind. Dann sagt das Kind, ich habe immer noch Hunger. Sagt die Mutter, ja, morgen backen wir. Und am Schluss ist das Kind tot. So. Die meisten, die neu auf dieses Lied gucken, sagen, ja, die Mutter will ja, aber sie kann nicht. Und ich finde, wenn man diesen Text genau liest, merkt man, dass was ganz anderes dahinter steckt. Die Mutter sagt 3-mal, warte nur, ist das Erste, was sie sagt. Und dann sagt sie, morgen wollen wir ernten, geschwind. Morgen und geschwind passt nicht zusammen. Wenn sie ernten kann, wird sie es gleich tun. So, und wenn ich diesen Gedanken konsequent weiterverfolge, dann komme ich drauf, dass die Mutter das Kind vertröstet. Und zwar so lange, bis es zu spät ist. Das ist brutal, aber wenn ich das Lied, dieses Gedicht und das, wie es der Maler komponiert hat, genau lese und höre, kann ich nur zu diesem Schluss kommen. Das Maler auch das sagt, das ist das irdische Leben, das ist der Lauf der Welt. Die, die es haben, vertrösten die, die es nicht haben. Und zwar oft so lange, bis es zu spät ist. Und da sind wir bei der Aktualität, nicht? Was passiert heute mit dem Klimawandel? Genau das. Es wird gesagt, ja, ja, wir machen das morgen, bis es zu spät ist. Und das ist an diesem Lied so frappierend für mich, weil es in einer poetischen Weise innerhalb von 3 Minuten auf den Punkt gebracht wird. Und so, dass, wenn man das richtig hört, wirklich nur sagen kann, ja, das passiert, aber wir sollten uns dagegen wehren. Das Lied ist tief pessimistisch, aber ich möchte einen positiven Schluss draus ziehen. Lass es uns nicht so machen.
Mutter, ach Mutter, es holt mich. Gib mir Blut, sonst sterbe ich. Warte nur, mein liebes Kind. Morgen wollen wir ernten geschwind. Und als das Korn geerntet war, rief das Kind noch immer da. Mutter, ach Mutter, es wundert mich. Gib mir Blut, sonst sterbe ich. Warte, warte, mein Liebes.
Thomas Hampson sang das Lied »Das irdische Leben« aus den 5 Wunderhornliedern von Gustav Mahler. Es spielte das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung von Kent Nagano. Sie hörten die Sendung SWR2 zur Person, heute mit dem Liedpianisten Ulrich Eisenlohr. Am Mikrofon war Kerstin Unseld. In einer Online-Version können Sie diese Sendung auf unserer Homepage nachhören unter swr2.de. Außerdem finden Sie sie auf der SWR2-App und in der ARD-Audiothek.